Jesus, ich danke dir, dass du da bist und dass du wirkst, Heiliger Geist. Ich gebe dir mein Herz hin. Ich bitte dich, dass du mich gebrauchst und dass du das zum Ausdruck bringst, was du möchtest. Ich bete um deinen Schutz hier, Jesus, dass du über uns wachst. Ich binde jeden Lügengeist, ich binde jede Macht, die verdrehen will, die Dinge falsch darstellen will, im Namen Jesu. Heiliger Geist, wir machen unsere Herzen auf für dich. Du bist wirklich gut. Du bist der, der die Tiefen der Gottheit erforscht. Und du bist gerne bereit, uns auszuteilen von dem, was mein Vater ist. Danke dafür. Amen. Also ich bin schon in der Materie drin, aber wie gesagt, ich habe jetzt nicht so ein Konzept, wie ich es gerne hätte. Aber ich glaube, dass es doch wichtig ist oder dran ist. Also zum einen wird es, denke ich, konkret für unsere Gemeinde hier. Wir befinden uns im Moment konkret in der geistlichen Auseinandersetzung und wir sollen das klarer sehen können und wissen, wie wir uns verhalten. Und ich denke auch für unsere lieben Gäste hier ist es eine wichtige oder gute Lehre. Aber es hat konkret was, denke ich, mit unserer aktuellen Gemeindesituation zu tun, dass wir in einer geistlichen Auseinandersetzung sind. Die Bibel spricht davon ganz klar, dass es den Krieg zu führen gilt gegen die Mächte in der Himmelswelt, steht im Epheser 6. Und dass wir in einer gewissen Weise mit unserem Verhalten den Sieg Jesu vollenden. Das gibt mal irgendwo eine Passage, wo Paulus das schreibt. Also wir sind nicht passiv und wir haben nicht die Haltung, Jesus hat das ja alles gemacht und er wird es schon irgendwie machen, er ist ja allmächtig. Sondern wir sind einbezogen in dieses Ding und es gibt diesen Krieg in der Himmelswelt, es gibt diese Auseinandersetzung, die wir mit den natürlichen Augen nicht sehen können, aber die wir doch mehr oder weniger alle irgendwo spüren und auch im eigenen Leib erfahren. Wir haben einen mächtigen Feind, der Krieg führt, uns wegziehen will von der Wahrheit. Und wir haben einen noch viel, viel, viel mächtigeren König, Jesus, der gesiegt hat. Und deshalb haben wir Teil an seinem Sieg. Aber das ist eine aktive Sache. Und möchte heute zumindest anfangen damit, dass wir mehr kennen und erfahren und Offenbarung bekommen über einen bestimmten mächtigen, finsteren Geist, der in der Geschichte schon immer gewirkt hat und wahrscheinlich auch wirken wird, bis Jesus kommt. Und wir haben in der Bibel mehrere Passagen, wo solche Auseinandersetzungen auch beschrieben sind und wo Menschen aufgrund eines ungeformten Charakters sich auch diesen Geistern öffnen und damit der Geist durch diese Menschen wirken konnte. Hast du das gefunden? Genau. Ich lese jetzt eine relativ lange Passage aus der Schrift vor, damit wir alle die gleiche Ausgangsposition haben. Nicht, dass ich doch mehr voraussetze, als was so allgemein da ist an Wissen. Ich will mal lesen aus 1. Könige 21. Ja, genau. Also hier sind Dinge berichtet von König Ahab und seiner Frau Isabel. Und das sind zwei Personen, durch die finstere Mächte wirken konnten. Und dadurch bekommt faktisch diese finstere Macht auch irgendwie ihren Namen zugeordnet. Also wir reden vom Geist der Isebel, wobei dieser Geist als solcher schon lange vorher da war, aber hier für uns aufgeschrieben, sich in dieser Frau ansiedeln konnte und durch diese Frau wirken konnte. Von daher hat er halt jetzt ihren Namen. Und dann später bei meinen Ausführungen will ich einfach diesen Namen Isebel auch dafür verwenden. Aber das ist mir wichtig. Es geht also nicht vordergründig um die Person, sondern es geht mir um diesen Geist. Und auch Jesus selber nennt dann diesen Geist den Geist der Isebel oder nennt sie Isebel in der Offenbarung. Gibt es die Passage in den Zentschreiben, ich habe gegen dich, dass du das Weib Isebel gewähren ließest. Das ist also eine sehr ernste Sache, dass Jesus sagt, das habe ich gegen dich zu einer Gemeinde. Heißt für uns, wir dürfen diesen Geist nicht gewähren lassen. Nicht in uns und nicht in der Gemeinde. Darum geht es. Also schließen wir ab 1. Könige 21, weil diese Geschichten hier stehen aufgeschrieben für uns zum Lernen und hier geschehen Dinge, wo wir geistliche Zusammenhänge daraus ableiten können. Und es geschah nach diesen Ereignissen, Naboth, der Jezreeliter, hatte einen Weinberg, der in Jezreel war und zwar gleich neben dem Palast Ahabs des Königs von Samaria. Und Ahab redete zu Naboth und sagte, gib mir deinen Weinberg, er soll mein Gemüsegarten werden, denn er ist nahe bei meinem Haus. Ich gebe dir dafür einen besseren Weinberg als den hier. Oder wenn es besser ist, in deinen Augen gebe ich dir Geld als Kaufpreis. Aber Naboth sagte zu Ahab, das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich dir das Erbe meiner Väter gebe. Da ging Ahab in sein Haus, missmutig und wütend über das Wort, das der Jezreeliter Naboth zu ihm geredet hatte, dass er gesagt hatte, ich gebe dir das Erbe meiner Väter nicht. Und er legte sich auf sein Bett und wandte sein Gesicht ab und aß nichts. Da kam seine Frau Isebel zu ihm hinein und sagte zu ihm, warum denn ist dein Geist missmutig und warum isst du nichts? Er sagte zu ihr, weil ich zu dem Jezreeliter Naboth geredet und ihm gesagt habe, gib mir deinen Weinberg für Geld oder wenn es dir gefällt, will ich dir stattdessen einen anderen Weinberg geben. Er aber sagte, ich gebe dir meinen Weinberg nicht. Da sagte seine Frau Isebel zu ihm, du übst doch jetzt die Königsherrschaft über Israel aus. Steh auf, iss und lass dein Herz fröhlich sein. Ich werde dir den Weinberg des Jezreeliters Naboth geben. Dann schrieb sie Briefe im Namen Ahabs und siegelte sie mit seinem Siegel und sandte die Briefe an die Ältesten und an die Vornehmen, die mit Naboth zusammen in seiner Stadt wohnten. Und sie schrieb in den Briefen folgendes, ruft ein Fasten aus und lasst Naboth oben an am Volk sitzen. Und setzt ihm gegenüber zwei Männer, Söhne der Bosheit, dass sie gegen ihn zeugen, indem sie sagen, du hast Gott und den König gelästert. Dann führt ihn hinaus und steinigt ihn, dass er stirbt. Da taten die Männer seiner Stadt, die Ältesten und die Vornehmen, die in seiner Stadt wohnten, wie Isebel zu ihnen gesagt hatte, wie in den Briefen geschrieben stand, die sie ihnen gesandt hatte. Sie riefen einen Fasten aus und ließen Naboth oben im Volk sitzen. Dann kamen die beiden Männer, die Söhne der Bosheit, und setzten sich ihm gegenüber. Und die Männer der Bosheit zeugten gegen ihn, gegen Naboth vor dem Volk, indem sie sagten, Naboth hat Gott und den König gelästert. Dann führte man ihn zur Stadt hinaus und steinigte ihn und er starb. Und sie sandten zu Isebel und ließen ihr sagen, Naboth ist gesteinigt worden und ist tot. Und es geschah, als Isebel hörte, dass Naboth gesteinigt worden und tot war, sagte Isebel zu Ahab, mache dich auf, nimm in Besitz den Weinberg des Jezreeliters Naboth, der sich geweigert hat, ihn dir für Geld zu geben. Denn Naboth lebt nicht mehr, er ist tot. Und es geschah, als Ahab hörte, dass Naboth tot war, da machte sich Ahab auf, um den Weinberg des Jezreeliters Naboth hinabzugehen und ihn in Besitz zu nehmen. Bis hierher. In diesem ganzen geistlichen Zusammenhang, wenn wir von dem Geist von Isebel reden, dann ist es immer so, dass in der Nähe dieses Geistes immer jemand sich befindet, der agiert und sich verhält wie Ahab. Diese beiden Dinge hängen sehr eng zusammen. Und vorhin so während der Anbetungszeit ist mir in Gedanken gekommen, dass es eigentlich drei verschiedene geistliche Kräfte da immer irgendwie gebündelt sind. Und zwar ist das Elia, Isabel und Ahab. Diese drei Dinge kommen zusammen. Und wir haben prophetische Stellen im Wort Gottes, dass in den letzten Tagen wieder der Geist des Elia ausgegossen wird und Elia wieder kommen wird, aber nicht Elia als Person, sondern der Geist, der in Elia wirkte. Und zwar der Heilige Geist, der aber auf eine ganz spezielle Art und Weise wirkte. Ich denke, dass wir die Geschichte von Elia soweit kennen. Die Vorgeschichte hier ist ja die, dass unter der Herrschaft Ahabs die Isabel das geschafft hat, ihre ganzen Götzen aus ihrer Religion im Volk Gottes zu etablieren. Isabel hat es geschafft, die Aschera und den Baal als Götter zu platzieren in dem Volk Gottes. Ahab hat es geschehen lassen, obwohl es ihm sowieso verboten war, eine Frau aus einem anderen Volk zu nehmen, hat Ahab das gemacht und hat erlaubt, dass die Isabel ihre Götter mitbringt. Und der Zustand des Volkes war, dass ganz Israel diese Götzen angebetet hat. Es gibt eine Passage, wo steht, dass kein König derartig gesündigt hat und derartig die Gebote Gottes übertreten hat wie Ahab. Aber wenn man das genau studiert, kann man sehen, dass nicht Ahab in Wahrheit das Volk regierte, sondern Isabel. In Wahrheit war sie diejenige, die Macht ausgeübt hat, und in Wahrheit liefen die Dinge so, wie sie es wollte. Also ich habe das in einem Buch gelesen, weil ich das so aus der Schrift nicht rausgefunden habe, dass da ungefähr 10 Millionen Hebräer lebten zu dieser Zeit, die Baal und Aschera anbeteten. Götzendienst, den Gott ausdrücklich verboten hat. Und wir wissen das aus den Gesetzen des Mose und aus vielen anderen Passagen, dass das Anbeten anderer Götter etwas ist, was Gott echt zum Zorn reizt und was er total verabscheut, was die höchste Beleidigung Gottes darstellt, wenn man andere Götter anbetet. Das erste Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Also Isabel hat es geschafft, ihre Religion mit hineinzubringen, und das Volk hat diese Götzen angebetet. Die Isabel hat ein Heer von Propheten installiert, Propheten des Baal und der Aschera, in der Summe 850. Und es gibt diese herrliche Passage in der Schrift, wo Elia das zum Showdown kommen lässt. Und das ist immer in dieser geistlichen Auseinandersetzung so, dass es zu den Momenten kommt, wer hat mehr Macht. Und Elia bringt das zum Punkt. Die Isabel hat die echten Propheten umbringen lassen, soweit sie die im Land finden konnte. Das könnt ihr alles nachlesen in zwei Königebüchern. Und hat anstelle der echten Propheten ihre falschen Propheten ins Rennen geschickt und prophezeien lassen. Das ist also auch schon ein wesentliches Merkmal. Der Geist von Isabel geht gegen echte Prophetie und setzt anstelle echter Prophetie falsche Prophetie. Und Elia tritt auf und baut diesen Altar und fordert die Propheten von Baal und von der Aschera auf, auch einen Altar zu bauen. Und das war die Zeit, wo Elia dafür gesorgt hatte, dass es nicht mehr regnet. Es war große Trockenheit im Land und damit große Hungersnot. Und ich glaube, dass die Not enorm gewesen ist zu dieser Zeit. Und beide Gruppen, der Elia als Person und diese 850 falschen Propheten, bauen den Altar und legen da ein Opfertier drauf. Und es geht darum, der wahre Gott ist, der wird mit Feuer antworten vom Himmel. Und wir können das nachlesen, dass die Baalspriester den ganzen Tag schrien zu ihren Göttern und auf Antwort warteten und nichts geschah. Dann kommt eine Phase, wo Elia sie verspottet und sagt, ihr müsst lauter schreien, vielleicht ist er austreten gegangen. Oder vielleicht schwerhörig oder er schläft gerade. Und sie schreien noch lauter und ritzen sich und legen sich voll ins Zeug und nichts geschieht. Und als es Abend ist, ruft der Elia den lebendigen Gott an und Feuer kommt vom Himmel und verschlingt nicht nur das Tier, sondern auch das Holz und die Steine des Altars. Das ist dann alles weg. Und bevor er das tut, bevor er zum Herrn schreit, lässt er Mengen von Wasser auf diesen Altar kippen. Es steht, dass da ein Graben um den Altar war, der voll Wasser lief. Das in einer Zeit von absoluter Dürre und Hungersnot. Ich glaube, das Wasser, das kostbarste Gut war, was es in dem Land überhaupt gab zu dieser Zeit. Ich glaube, dass das schon an sich eine krasse Handlung war, solche Mengen an Wasser dort zu verschwenden. Und Gott antwortet und zeigt, wer da war und der lebendige Gott ist. Ein gewaltiger Sieg für den lebendigen Gott. Das ist die Symbolik dafür, wenn angekündigt ist, dass in den letzten Tagen Elia wieder kommen wird mit solch einer Autorität und mit solch einer Kraft, wird Gott vom Himmel bestätigen seine Gemeinde, in der der Geist des Elia wirkt. Und die Gemeinde der Endzeit wird die Gemeinde sein, die in diesen geistlichen Konflikt eintritt mit Isabel. Und wir sind zu einem kleinen Teil in diesem Konflikt eingetreten. Und verschiedene Dinge sind geschehen unter uns, die mir jetzt sehr viel klarer sind und die ich sehr viel klarer auch einordnen kann. Und deshalb sollen wir darüber wissen und sollen wissen, wie wir uns verhalten. Also Elia hat diese Bestätigung vom Himmel direkt, kommt Feuer und verzehrt den gesamten Altar inklusive Steine und das ganze Wasser ist weg. Und in dem Moment ruft er das Volk auf, umzukehren, dem lebendigen Gott nachzufolgen. Und dann tötet er diese 850 falschen Propheten und rottet sie aus. Das ist ein gewaltiger Sieg. Das ist einfach großartig. Und ich möchte das betonen, der Geist Isabel ist wirklich ein mächtiger, finsterer Geist. Und wir haben so mit unserer menschlichen Vernunft oder Überlegung dem nichts entgegenzusetzen. Aber der Herr ist viel, viel größer und viel, viel stärker. Und es geht nicht darum, dass wir uns jetzt irgendwie vor dem Geist fürchten, sondern wir sollen wissen, wie verhalten wir uns, dass wir über solche Dinge siegen. Und dass, wo wir selber in unserem Leben Einflüsse solches Geistes haben, dass wir dort reagieren mit Buße und Umkehr, dass solche Einflüsse in unserem Leben beendet sind. Kannst du mal die Stelle mir sagen, wo dann die Isabel droht? Wer ist bibelkundig? Ja, das ist 1. Könige 19, ab Vers 1. Ahab berichtete der Isabel alles, was Elia getan hatte und den ganzen Hergang, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Also das ist jetzt nach dieser Aktion hochinteressant. Isabel war nicht dabei. Fällt mir jetzt erst auf, wo ich darüber rede. Wenn es zur Machtkonfrontation kommt zwischen ihren falschen Propheten und Elia, ist Isabel gar nicht da. Das ist typisch für diesen Geist, wenn dieser Geist Eingang in Menschen findet und durch Menschen versucht zu manipulieren, zu beherrschen und zu zaubern, dann in den knackigen Situationen halten sich solche Menschen im Hintergrund. Ahab berichtete der Isabel alles, was Elia getan hatte. Und den ganzen Hergang, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, so sollen mir die Götter tun und so sollen sie hinzufügen. Ja, morgen um diese Zeit mache ich dein Leben dem Leben eines von ihnen gleich. Da fürchtete er sich und er machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und er ließ seinen Diener dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und ließ sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich, sterben zu können, und sagte, es ist genug, nun Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich nieder und schlief unter dem Ginsterstrauch ein, und siehe da, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er aufblickte, siehe, da lagen neben seinen Kopf ein Brotfladen auf heißen Steinen gebacken und ein Krug Wasser, und er aß und trank und legte sich hin. Und der Engel des Herrn kehrte zurück, kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf, iss, denn der Weg ist zu weit für dich. Also wir haben diese Situation, dass Elia den ganzen Tag diesen Kampf mit diesen 850 falschen Propheten führt und gewinnt und sie am Ende vernichtet. Er bringt 850 Männer um mit dem Schwert. Und das ist eine mächtige Tat, eine mächtige Manifestation der Macht Gottes. Alle konnten mit ihren eigenen Augen sehen, wer der lebendige Gott ist. Feuer kam vom Himmel. Und Isabel lässt ihm ausrichten über eine dritte Person: Ich werde dich morgen töten. Und derselbe Elia hat Angst und reißt aus und rennt in die Wüste, lässt seinen Diener zurück und setzt sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich, sterben zu können. Viele, viele Jahre habe ich nicht verstanden, wie das geht, dass ein Mann Gottes derartig mit dem Herrn in Verbindung steht, dass er so eine Konfrontation heraufbeschwören kann und Gott das so mächtig bestätigt vom Himmel und durch eine Drohung überbracht, durch eine dritte Person von einer Frau, rennt er davon und will sterben und ist total traurig und verzweifelt und entmutigt. Mit einer Drohung ist der ganze Mut weg. Jahre habe ich nicht verstanden, wie das funktioniert. Jetzt ist mir das deutlicher geworden. Das beweist einfach, dass das ein Geist ist, der hier wirkt. Dass es hier nicht nur um die Frau Isabel geht, sondern um einen mächtigen, finsteren Geist. Und deshalb gibt es die Schriftstelle in der Offenbarung: Ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt. Ich bin inzwischen davon überzeugt, auch durch meinen Reisedienst und durch verschiedene Orte, wo ich bisher war, dass überall dort, wo der Heilige Geist echtes Leben pflanzen will, wo der Heilige Geist etwas bauen will, überall dort, wo sich Herzen dem verschrieben haben, wir wollen Jesus gefallen und wir wollen als Gruppe Gemeinde werden nach dem Herzen Gottes und wir richten unser Leben aus an dem geschriebenen Wort. Überall dort, wo Leute das beschließen, wird eine Isabel auf dem Plan sein. Und das habe ich bis jetzt ausnahmslos beobachten können, dass es so ist. Und deshalb ist es für uns wichtig, dass wir wissen, wie agiert dieser Geist. Und wenn wir da in uns Spurenelemente erkennen, das ist so der erste Schritt, bevor wir dann an sich gegen diesen Geist vorgehen, dass wir selber von Dingen umkehren, wo wir in uns erkennen, dass wir ähnliche Verhaltensweisen haben. Deshalb lese ich am Anfang die Geschichte mit diesem Weinberg. Also wir haben hier einen König, der zu seinem Nachbarn geht und von ihm diesen Weinberg haben will und ihn zu einem Gemüsegarten machen will. Also zum einen finde ich das irgendwie erstmal beleidigend, weil ein Weinberg braucht enorme Pflege und braucht viele, viele Jahre, bis es überhaupt ein ertragreicher Weinberg wird. In Rumänien habe ich gelernt, dass der Weinberg seinen Besitzer jeden Tag sehen will, weil es wirklich jeden Tag Dinge zu tun gibt, sonst gelingt das alles nicht. Und er geht zu seinem Nachbarn und sagt: Gib mir deinen Weinberg, ich will daraus meinen Gemüsegarten machen. Das zeigt schon so eine Haltung von Anmaßung und irgendwie die Verhältnisse nicht sehen können. Er bietet ihm da Geld an oder einen besseren Weinberg und Nabot sagt, dass er ihn nicht hergibt, weil das Erbe seiner Väter ist. Und als Ahab nicht bekommt, was er gerne will, wird er missmutig und wütend über das Wort, das der Jezreeliter zu ihm geredet hatte, und er legt sich in sein Bett und wendet sein Gesicht zur Wand und ist trotzig. König Ahab hat jetzt nicht gekriegt, was er wollte, legt sich ins Bett und dreht sich zur Wand und ist jetzt schmollend und stinkig und will nichts mehr essen. Und die ganze Welt ist ja so gemein. Ich habe jetzt meinen Weinberg nicht gekriegt, den ich wollte. Und jetzt bin ich trotzig. Und dann kommt seine Frau Isabel zu ihm und fragt ihn, warum er denn so missmutig ist. Und er sagt, ja, weil der Nabot mir den Weinberg nicht gibt. Und Isabel sagt zu ihm: Du übst doch jetzt die Königsherrschaft über Israel aus. Steh auf, iss und lass dein Herz fröhlich sein. Ich werde dir den Weinberg des Jezreeliters Nabot geben. Ist auch so typisch für diesen Geist, Du bist doch der König. Du kannst dir doch erlauben, was du willst. Du bist doch schließlich der König. Obwohl sie in Wirklichkeit Macht ausgeübt hat und er dieser passive Mann war, der leicht und ohne Probleme seine Autorität aus der Hand gibt, das sehen wir dann gleich. Du bist doch der König. Und dann kommt der markante Satz, ich werde dir den Weinberg geben. Ich nehme das jetzt mal in der Hand. Du wirst schon sehen. Ich regel das. Und dann versendet sie Briefe im Namen Ahabs und siegelt sie mit seinem Siegel an die Ältesten. Der Geist operiert mit einer Autorität, die er in Wahrheit nicht hat, die ihm in Wahrheit nicht zusteht, sondern die er illegal gebraucht. Die Isabel schreibt Briefe mit dem Siegel ihres Mannes. Das durfte eine Königsfrau nicht. Das war verboten. Und Ahab hat es erlaubt und hat es zugelassen. Hat es erlaubt, dass die Isabel die Autorität ihm aus der Hand nimmt. Er lag im Bett mit dem Gesicht zur Wand. Ich will nicht mal hören und sehen, lasst mich alle in Ruhe. Und interessant ist, was sie dann, sie inszeniert, dass es ein Fasten gibt, also hochreligiös. Und dann inszeniert sie, dass zwei bösartige Männer gegen diesen gerechten Mann aussagen. Und das ist die absolute Höhe und das ist typisch für diesen Geist. Diese Frau, die den Götzendienst massiv in Israel etabliert hat, dass 10 Millionen Hebräer Baal und Aschera angebetet haben, sich vor diesen Götzenbildern niedergebeugt haben und den lebendigen Gott verlassen hatten, die das inszeniert hat, die bringt jetzt einen gerechten Mann zu Fall mit dem Vorwurf, er hat den König und Gott gelästert. Das ist typisch für diesen Geist. Dieser Geist wirft anderen Menschen Dinge vor, die er selber inszeniert. Und da ist mir sehr viel klar geworden, was wir über die letzten 1,5 Jahre erlebt haben als Gemeinde. Es ist mir sehr viel deutlicher geworden. Die Frau, die das ganze Volk weggezogen hat von Gott, die sich gebrauchen lassen hat vom Teufel in effektivster Art und Weise, bringt einen gerechten Mann zu Fall mit dem Vorwurf, er hat Gott gelästert. Sie bringt nicht den Vorwurf, er hat Baal angebetet. Nein, er hat Gott gelästert. Und das Ganze funktioniert und der Naboth wird gesteinigt, wird umgebracht. Und dann kommt Isabel zu Ahab, mach dich auf, nimm in Besitz den Weinberg, der sich geweigert hat, ihn für Geld zu geben, denn er ist jetzt tot. Und als Ahab hörte, dass Naboth tot war, da machte er sich auf, um den Weinberg des Israeliters Naboth hinabzugehen und ihn in Besitz zu nehmen. Also spätestens an dieser Stelle hätte ein König nachfragen müssen, wieso denn da jetzt plötzlich tot ist und hätte da Hintergründe erfragen können, aber das war ihm alles irgendwie egal. Er bekam jetzt seinen Weinberg und das hat ihm gereicht. Hat seine Autorität aus der Hand gegeben, hat es laufen lassen, dass Briefe versandt wurden mit seinem Siegel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand gesteinigt wurde, ohne dass es zu Ohren des Königs kam. Also Isabel bringt einen gerechten Mann zu Fall mit dem Vorwurf, dass er Gott gelästert hat, obwohl sie selbst diejenige ist, die 10 Millionen Hebräer zur Gotteslästerung, zum Götzendienst verführt hat. Ein weiteres Merkmal für Isabel ist, dass sie mit Einschüchterung arbeitet, weil diese Drohung von ihr hat ausgereicht, dass Elia voller Angst war und ausgerissen ist und sich da unter diesen Ginsterstrauch gesetzt hat. Und ich muss sagen, ich selber habe mich in dieser Geschichte wiedererkannt und saß unter diesem Ginsterstrauch in den letzten Monaten. Und dann sind wir aus dem Neuen Testament, ist mir dann eine Begebenheit aufgefallen, auch durch ein Buch, wo mir deutlich wurde, diese Mächte arbeiten immer noch. Und wir haben im Neuen Testament eine Beschreibung, dass diese Mächte auch dort arbeiten. Dass es diese Konfrontation zwischen Isabel und dem Geist des Elia gibt. Und dass da auch ein Ahab irgendwie mit im Spiel ist. Also in einer gewissen Weise ist die Passivität von Ahab, dieses einfach Autorität aus der Hand geben, dieses symbolische im Bett liegen und zur Wand drehen und nichts mehr sehen und hören wollen, dieses Ding gibt dem Geist der Isabel einfach Raum. Das ist auch wichtig für unsere Ehen. Passivität von uns Männern schafft einfach einen Nährboden, dass Manipulation oder Kontrolle in irgendeiner Weise Eingang finden. Derek Prinz hat es mal gesagt, dass das größte Problem unserer heutigen Gesellschaft sind pflichtvergessene Männer. Im Neuen Testament haben wir diese geistliche Auseinandersetzung zwischen Johannes dem Täufer und der Frau vom Herodes. Johannes der Täufer war gesandt vor Jesus her, um vorzubereiten, dass Jesus kommen konnte als der Sohn Gottes. Und er kam mit dieser Botschaft, tut Buße und kehrt um. Das war seine Kernbotschaft. Interessanterweise sind die ersten Worte von Johannes, die ersten Worte von Jesus und die ersten Worte einer apostolischen Predigt. Nämlich von Petrus. Das war der markante Grundtenor von diesen drei Männern, von Johannes, von Jesus und auch von Petrus, wo sie dann fragten, was sollen wir tun? Tut Buße. Der Geist des Elia hasst Buße und hasst echte Umkehr. Er wird alles tun von Isabel. Der Geist von Isabel wird alles tun, damit keine Buße geschieht. Das ist ein Grund, warum manche Leute einfach nicht Buße tun können, einfach nicht sehen können, wie verkehrt sie sind, weil da eine mächtige geistliche Festung steht. Also Johannes kam mit dieser Botschaft. Wir können das lesen, dass das ganze Volk an den Jordan hinauskam und sich taufen ließ. Auch in der Apostelgeschichte ist genau beschrieben, dass Johannes die Taufe zur Buße taufte. Und Paulus hat dann die Begebenheit, das korrigiert, ihr seid auf die Taufe des Johannes getauft, es braucht er noch die Taufe auf den Namen Jesus. Also das nur so nebenbei, weil er sagt, es gibt keine Wiedertaufe in der Bibel, das stimmt also nicht. Es gibt eindeutig da eine Wiedertaufe in der Bibel. Also Johannes war gesandt, war in diesem Geist des Elia, den Ruf erschallen zu lassen, tut Buße, damit das Volk überhaupt aufnehmen konnte, dass Jesus kommt und seine Botschaft überhaupt verstehen konnte. Und er war mächtig. Die Massen strömten hinaus. Und er hatte Jünger. Und er hatte diese ganz, ganz klare Sicht, dass Jesus kommen würde und dass er der Sohn Gottes ist. Das war für Johannes total klar. Er hat es so gesagt, nach mir wird einer kommen, er wird euch mit Feuer taufen. Und ich bin nicht würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Also das war für Johannes sonnenklar. Jesus kommt nach mir. Er ist der Sohn Gottes. Und ich bin der Vorläufer und meine Aufgabe ist es, zur Umkehr zu rufen. Und damit konnte Jesus kommen und konnte sagen, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Eine wunderbare, herrliche, freudische Botschaft zuerst für die Juden. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Elia in Aktion, ruft auf zur Buße, hat eine mächtige Schlagkraft in seinem Dienst. Die Massen strömten hinaus, ohne E-Mails, ohne Plakate, ohne Flyer. Und Jesus kommt sogar zu ihm und lässt sich von ihm taufen. Johannes wusste haargenau, wer Jesus war. Also daran gab es nicht den Funken eines Zweifels. Johannes sagt noch zu ihm, ich müsste von dir getauft werden. Und Jesus sagt, nein, lass uns das Wort erfüllen und lässt sich von ihm taufen. Also das war klar. Dann können wir ein Stück weiter hintergehen. Wir haben wieder Ahab und Isabel in Aktion, jetzt in der Form von Herodes und Herodia. Es gibt ein schönes Fest, es ist mächtig Wein im Spiel und da tanzt die Tochter und der Herodes kommt auf die Idee, jetzt kann ich doch mal einen Wunsch äußern und der Wunsch von der Mutter geimpft, Johannes zu enthaupten. Johannes der Täufer hatte angekreidet, dass sie im Ehebruch leben und hat es auch öffentlich gesagt. Aber das ist etwas, was die Isabel absolut nicht ausstehen kann. Ermahnung und Zurechtweisung. Da reagiert sie extrem allergisch. Johannes hat gesagt, das ist Ehebruch. Hatte den Mut, das zu äußern, obwohl Herodes dort in einer Machtposition war. Und dafür kam er ins Gefängnis. Jetzt war er im Gefängnis und jetzt kommt dieses Fest. Und die Tochter tanzt so schön und die durfte sich dann was wünschen. Ich denke, wir kennen alle die Passage. Und die Tochter rennt zur Mutti, die wunderbar schon ihre Tochter auch unter Kontrolle hatte. Es ist für mich erstaunlich, dass die Tochter nicht irgendwie selber auf die Idee kam, einen Wunsch zu äußern. Fragt die Mutti, was sie sich wünschen soll. Und die Herodia sagt, den Kopf des Johannes. Und lässt ihn umbringen. Kurz davor, als Johannes schon im Gefängnis ist, und das war für mich eine Tatsache, die mich echt hat aufwachen lassen, diese absolut felsenfeste Tatsache für Johannes, dass Jesus der Sohn Gottes ist, war ihm dann nicht mehr klar. Er hat aus dem Gefängnis heraus Leute gesandt und gesagt, fragt ihn, ob er der Messias ist. Und das hat mich echt geschockt. Johannes wusste haargenau, wer Jesus war. Und wusste, er als gesandt vor ihm her. Und bei der Begegnung am Jordan wusste er, das ist der Sohn Gottes und eigentlich muss ich von ihm getauft werden. Und dann im Gefängnis war er so eingeschüchtert und dieser Geist konnte ihn diese absoluten Glaubensgrundlagen, diese absoluten Tatsachen derartig wegziehen, dass er nicht mal sicher war, ob Jesus der Messias ist. Und er lässt fragen, fragt ihn, ob er der Messias ist. Obwohl Johannes so klar geredet hat, ich muss abnehmen, er muss wachsen. Obwohl er so klar war, wo dann auch die Jünger sagten, hey, jetzt folgen hier Jünger Jesus nach. Er war so klar. Und dann im Gefängnis lässt er fragen, fragt ihn, ob er der Messias ist. Diese Tatsache irgendwie verloren. Das zeigt mir, dieser Geist greift unser Glaubensfundament an, stellt die grundsätzlichsten, klarsten, einfachen Dinge in Frage. Dieser Geist stellt in Frage, bist du überhaupt errettet? Liebt dich Gott überhaupt? Hast du ewiges Leben oder kommst du in die Hölle? Dieser Geist stellt grundlegende Dinge in Frage. Und dieser Angriff auf Johannes war so extrem, weil er zur Buße aufgerufen hat. Und weil er diese Sünde und das Unrecht von Herodes und diesen Ehebruch, den er da beging, weil er den öffentlich konfrontierte. Also das ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Dieser Geist hasst Buße und echte Werke der Buße. Dieser Geist agiert mit Manipulation und Kontrolle. Dieser Geist versucht, Macht zu erlangen auf einem illegalen Weg. Die Frau hat Briefe versandt mit dem Siegel des Königs. Das heißt, die Leute, die den Naboth dann einluden zu dem Fasten und dass er da oben ansaß, die dachten, sie handeln auf Geheiß Ahabs. Der Geist von Isabel richtet sich in der Regel gegen geistliche Leidenschaft und versucht in der Regel mit Lügen, Anschuldigungen geistliche Leidenschaft zu Fall zu bringen oder deren Autorität zu untergraben. Dieser Geist arbeitet ganz, ganz extrem gegen geistliche Einheit. Und wenn dieser Geist irgendwo Raum gewinnt, das Erste, was auf der Strecke bleibt, ist Freude. Das Nächste, was an Gedanken aufkommt, ist, es ist alles so schwer und es ist alles so kompliziert. Wenn ich nicht Christ wäre, wenn ich nicht in der Gemeinde wäre, wenn ich nicht das alles machen müsste, wenn ich nicht das alles einhalten müsste, was hier von mir verlangt wird, dann wäre mein Leben eigentlich viel schöner. Diese Gedankengänge kommen von diesem Geist. Der Elia hat sich hier einschüchtern lassen und hat Furcht in seinem Herzen Raum gegeben. Und ich habe das in einem Buch gelesen, dass wenn Isabel in Aktion ist, dass das immer einhergeht mit einem mächtigen Geist von Angst und von Verzweiflung. Und das habe ich am eigenen Leib erlebt, das ist tatsächlich wahr. Das ist wirklich wahr. Ich habe in den letzten Monaten Momente gehabt, wo ich derartig verzweifelt war, wie viele Jahre nicht in meinem ganzen Leben. Wenn ihr das weiterlest, dann ist das so ziemlich die letzte Begebenheit, die von Elia berichtet ist. Er gibt seinen Mantel noch an Elisa weiter und Elisa wirkt weiter, aber der Dienst des Elia war, nachdem er vor Isabel ausgerissen ist, zu Ende. Er hat sein Mandat und seine Berufung verloren. Und das ist das Ziel von Isabel, dass du deine Berufung, dein Mandat verlierst, weil du Angst hast, weil du verzweifelt bist und dich fürchtest. Der Elisa wird dann von ihm eingesetzt und erhält diese doppelte Salbung. Ich war echt beeindruckt davon, was der Elisa für ein Kerl gewesen sein muss, weil es steht da so eine Passage geschrieben, könnt ihr gerne nachlesen, dass er mit 12 gespannten Ochsen pflügte. Habt ihr schon mal einen gesehen, der mit 12 Ochsen pflügt? Also wenn ich einen Ochs in Lebensgröße sehe, da komme ich mir schon ganz klein und schwach vor. Der hat mit 12 Gespannen gepflügt, mit 24 Ochsen. Also das waren wirklich Männer, meine Herren. 12 gespannte Ochsen pflügen. Krass. Das war echt ein krasser Typ. Und da hat er dann auch gleich ein paar auf den Jochen als Feuerholz gerüstet und als Opfer gebraten. Gab's gut Rindfleisch. Aber Tatsache ist, dass dann Elia nicht mehr erwähnt wird, dass Isabel das mit ihrer Einschüchterung geschafft hat, so einen mächtigen Mann Gottes abzusägen. Es war nicht das Ende vom Plan Gottes und Gott hat Elisa dann ins Rennen gebracht. Und da gibt es so eine markante Stelle, mit welchen Lügen Isabel arbeitet. Und die kenne ich von mir selber. Solche Lügen habe ich zigmal gehört und dummerweise über einige Zeit auch geglaubt. Nämlich sagt der Elia von sich, ich bin ja der Einzige, der übrig geblieben ist, als er da unter dem Ginstersprauch sitzt. Ich bin ja der Einzige, der übrig geblieben ist. Die sind ja alle Götzendiener, die laufen alle den Baal nach. Ich bin der Einzige. Das ist das, was der Geist uns gerne klar machen will. Du bist ganz alleine. Das ist für geistliche Leitung enorm wichtig, zu wissen, diese Gedanken kommen von diesem Geist. Die sind eigentlich alle gegen dich und die wollen eigentlich alle was ganz anderes. Du bist der Einzige, der in die Richtung geht, in die du gehst. Alle anderen wollen eigentlich was anderes und sind eigentlich gegen dich. Die sagen dir das bloß nicht. Und Gott korrigiert ihn dann sofort. Hast du die Passage? Super. 1. Könige 19. Genau. Das ist enorm wichtig, dass wir das verstehen. 1. Könige 19, ich lese mal ab 8. Also das ist schon, wo er unter dem Ginsterstrauch auch übernachtet hat. Da stand er auf und aß und trank und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Also dieses Brot, was der Engel ihn da auf heißen Steinen gebacken hat, das war so eine ultimative Outdoor-Nahrung. Die hat er 40 Tage durchgehalten. Dort ging er an die Höhle und übernachtete da. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm und er sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Die Frage, die kam jetzt nicht so wörtlich zu mir, aber irgendwie habe ich dann begriffen, dass Gott die versucht hat, mir die ganze Zeit zu stellen, als ich auch unter dem Ginsterstrauch mich hingelegen hatte zum Sterben, dass Gott irgendwie fragt, hallo, was machst du hier? Und er sagt, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher. Deinen Bund haben die Söhne Israel verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Das ist alles wahr. Das ist tatsächlich alles geschehen. Und ich allein bin übrig geblieben. Ich allein. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Also das ist die Wirkung dieses Geistes. Der Geist gebraucht verschiedene Fakten. Es ist wahr, dass sie dem Götzendienst nachliefen. Es ist wahr, dass die echten Propheten umgebracht wurden. Das ist unter Isabel tatsächlich geschehen. Und dann kommt aber die verlogene Schlussfolgerung. Ich allein bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Und dann, wo steht die Antwort, die Gott da gibt? Danke. Und Gott korrigiert das dann, Vers 18. Aber ich habe 7000 in Israel übrig gelassen. Alle die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben. Und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Also die Wahrheit war, die Isabel hat die Propheten umbringen lassen. Und das Volk war im Götzendienst. Und ein echter Prophet leidet darunter Qualen unter solchen Tatsachen. Aber die Schlussfolgerung, ich bin ganz allein, das war eine Lüge. Und wir neigen schnell dazu, verlogene Schlussfolgerungen zu ziehen aus negativen Fakten. Und Gott korrigiert, 7000 habe ich übrig gelassen. Also es gab noch 6999 Menschen, die auch nicht Baal angebetet haben. Und damit war Elia gar nicht allein, sondern er hatte 6999 Leute an seiner Seite. Aber die Isabel will das gern, dass wir das glauben, du bist ganz alleine. Und dann kommt die Berufung Elisas. Also ich will das nochmal ein paar Punkte zusammenfassen. Ich hoffe, dass mir der Geist da hilft, die Punkte zu kriegen, die für uns so wichtig sind, weil es ist ein sehr umfassendes Thema, da kann man ein Wochenseminar draus machen. Isabel agiert mit Manipulation und Kontrolle. Übt ihre Macht verdeckt aus, die sie illegal ausübt. Sie strebt nach einer Macht, die ihr nicht gehört und die ihr nicht zusteht. In Gemeinden und bei Gemeindebau habe ich das an manchen Orten gesehen. Das sind oftmals die Personen, die ganz aktiv sind, die sich für alles immer freiwillig melden und die immer in der ersten Reihe sind, wenn es Dinge zu tun gibt. Und das bedeutet jetzt nicht, dass ausnahmslos alle Menschen, die aktiv sind im Reich Gottes, diesen Geist haben. Aber Menschen, die so einem Geist Raum gegeben haben, die melden sich für jedes Ding freiwillig und wollen überall dabei sein, weil dahinter steht, so viel wie möglich Informationen über alle Dinge zu haben, um so gut wie möglich Kontrolle übernehmen zu können über Dinge. Also man kann das in der Geschichte studieren und auch in vielen, vielen Büchern. Gemeindespaltungen beginnen oft so, dass neben der Leitung eine ganz aktive Person ist. In der Regel ist es eine Frau, weil der Geist wohl doch irgendwie bevorzugt, durch Frauen zu wirken, die beansprucht, Prophetin zu sein. Das steht auch in der Offenbarungsstelle, wo Jesus das sagt. Ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt. Und durch falsche Prophetien versucht, Steuern Einfluss zu nehmen, Macht zu übernehmen. Und wenn eine Leitung das gewähren lässt, dann wird sie immer noch Pastor heißen oder Älteste und werden da immer noch auf der Kanzel stehen. Aber in Wahrheit wird die Gemeinde von der Leitung gar nicht mal geleitet, sondern von diesem Geist, der durch eine Person wirken kann. Ein weiteres Merkmal ist, Leute, die irgendwie von diesem Geist gebraucht werden, die dem Ding Raum gegeben haben, machen gerne Geschenke und können aber absolut keine Geschenke annehmen. Es ist übelst schwierig, solchen Leuten was zu schenken, obwohl sie selber gerne Geschenke machen. Das Wort Isabel, der Name, heißt übersetzt ohne Gemeinschaft. Das war für mich auch ein echtes Erwachen. Ohne Gemeinschaft heißt dieser Name. Nun ist es so, dass solche Leute nicht völlig isoliert leben, aber Leute, die in irgendeiner Weise diesen Geist Raum gegeben haben, leben nur in Beziehungen, die sie selber kontrollieren. Das bedeutet, das werden nur ganz bestimmte Personen sein und auf diese ganz bestimmten Personen werden sie dann eine übermäßig enge und beanspruchende und in Beschlag nehmende Beziehung bauen, in der sie selber die Kontrolle behalten. Das ist typisch für diesen Geist. Das hört sich dann so an, nein, also die Gruppe, das ist mir zu groß und das ist mir alles zu allgemein und zu viel. Ich habe so meine Leute, mit denen ich bete. Ein Zeichen, dass dieser Geist am Wirken ist. Wenn das durch die Frau geschieht, dann äußert sich das in der Praxis oft so, dass der Mann nicht geistlich genug ist. Und dass der Mann nicht geistlich die Dinge tut, die er eigentlich tun sollte. Und dass da viel Vorwurf da ist. Der Geist ist gerne bei so viel wie möglich Treffen und Besprechungen dabei, um so viel wie möglich Informationen zu haben, um so viel wie möglich Einfluss nehmen zu können, um so viel wie möglich irgendwie unter Kontrolle bringen zu können. Was ist jetzt irgendwie dran für uns? Was ist das Mittel gegen solche geistlichen Kräfte? Und ich glaube, dass wir als Gemeinde in dieser Auseinandersetzung schon immer waren, aber jetzt doch in einer besonderen Phase sind. Und ich glaube, dass es auch etwas damit zu tun hatte, was wir so in den letzten Monaten mit verschiedenen Leuten an Konfrontationen erlebt haben. Ich glaube, dass ausnahmslos alle Konfrontationen vom Geistlichen her gesehen, dieser Versuch waren von Isabel, geistliche Leidenschaft zu Fall zu bringen hier bei uns. Ich glaube, dass das ausschließlich bei allen Konflikten der Fall war. Dieses Infragestellen, dieses Misstrauen aussehen, Tatsachen, die sonnenklar sind, sind plötzlich nicht mehr klar. Bis dahin, dass Johannes der Täufer nicht mehr wusste, ist jetzt Jesus der Messias oder nicht. Das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen, wie viel Entmutigung und Infragestellung da am Werk gewesen sein muss, dass Johannes so noch vorgekommt. Dinge, die absolut klar sind, die leicht zu verstehen sind, die zu unseren Grundsäulen gehören, sind plötzlich irgendwie nicht mehr klar. Was ist jetzt zu tun? Wie kann man diesen Geist konfrontieren? Wie sollten wir vorgehen? Und ich sagte schon, die erste Phase ist, wir selber beschließen und entscheiden uns, wir wollen von diesen Charakteristika, Isabel und Ahab, nichts in uns haben. Und wenn wir da in uns Dinge sehen, wir kehren davon um und sagen dem Herrn, das will ich nicht mehr, bring mich da raus, das lehne ich ab. Solche Verhaltensweisen will ich nicht. Die sind verkehrt. Ich erinnere auch an die Lehre von Greg Violi, besonders für uns Männer, zu dem Thema Passivität. Was wirklich ein Geist ist. Symbol, im Bett liegen und zur Wand drehen. Nicht mehr essen. Ich meine, wir essen ja immer eigentlich gerne. Mit Trotz und Zurückziehen und zur Wand drehen etwas erreichen. Dass der andere sich dann dreht. Und das hat inszeniert, dass die Isabel in Aktion getreten ist und sagt, gut, ich werde den Zustand ändern, ich gebe dir den Weinberg. Ich gebe dir den Weinberg, da er nicht gehört. Also wir öffnen da unser Herz für den Heiligen Geist und wenn wir da Spuren in unserer Kennen von solchen Dingen, kehren wir davon um. Weil nur dann sind wir autorisiert, auch gegen diesen Geist als solches vorzugehen, der definitiv unsere Gemeinde angreift. Wir können nur dann in diesen Krieg eintreten mit Vollmacht und auch ohne Schaden zu nehmen, wenn gleichzeitig in uns die Bereitschaft da ist, dass wir auch selber sofort von Dingen umkehren, wo wir selber in solche Verhaltensmuster gekommen sind. Ich habe gelesen, dass der Geist von Isabel in Menschen Einlass finden kann, die selbst manipuliert oder kontrolliert wurden, die selbst in irgendeiner Weise Unterdrückung erlebt haben, Mangel an Zuwendung, Missbrauch und dass es sehr häufig damit zu tun hat, dass die Person selber keinen Vater hatte oder eine ganz schlechte Vaterschaft oder eine Vaterschaft, die eben nicht so gewesen ist, wie sie sein soll. Dass solche Leute, die selber Dinge erlebt haben in der Richtung, eher dazu neigen, sich solchen Kräften zu öffnen. Also das ist die erste Passage. Wir selber kehren um von solchen Dingen. Wir erlauben dem Heiligen Geist, uns da Dinge zeigen zu dürfen. Und ich denke, dass das für uns Männer vorrangig das Thema Passivität betrifft, dass wir die Autorität nicht aus der Hand geben. Nicht irgendwohin, nicht an irgendjemanden, sondern wir als Männer und Familienväter füllen da unseren Platz aus als Könige und Priester und Propheten für unsere Familie. Und was die Frauen betrifft, was da vielleicht an Spurenelementen da ist, von Manipulation oder von Kontrollieren aus dem Hintergrund und die Geschicke lenken, ohne dass man jemals in Erscheinung tritt, so wie die Isabel das gemacht hat. Sie ließ ausrichten, man hat ihr erzählt, daraufhin ließ sie. Ich finde es ungeheuerlich, dass sie bei der Konfrontation zwischen Elia und ihren eigenen Priestern, ihren eigenen Propheten gar nicht da war. Und das ist wichtig, das ist so unser erster Schritt, unsere Haltung selber, dass wir da in echte Demut kommen, dass wir selber die Gebete sprechen, wie wir schon über die Jahre predigen. Das ist wirklich in diesem geistlichen Konflikt überlebensnotwendig, dass der Herr uns unser eigenes Herz zeigen darf. Dass wir davor bewahrt sind und wenn es so sein sollte, davon befreit werden, dass wir absolut unfähig werden, Buße zu tun. Ich meine damit nicht, dass es keiner mehr schafft, über die Lippen in Bußgebet zu pressen. Sondern Buße tun meint ja nicht nur das Bußgebet, sondern Buße tun meint ja umkehren und erkennen, wirklich erkennen, nicht sich nur einreden lassen. Selber erkennen, oh, das war verkehrt. Das war wirklich falsch, davon muss ich umkehren, das nicht mehr. Diese absolute Unfähigkeit dazu ist eine Festung dieses Geistes. Ich selber musste ganz, ganz stark davon umkehren, unter diesem Ginsterstrauch zu liegen. Und ich habe das nahezu wörtlich so ausgesprochen in den letzten Monaten, dass ich gar nicht sterben will. Habe ich selber mehrmals ausgesprochen, Herr, nimm mich weg. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Warum soll ich mir das wieder antun? Warum wieder? Warum? Wofür? Diese Zeugen, die da aufstehen und Anschuldigungen vorbringen, mit dem Ergebnis, dass Naboth tatsächlich gesteinigt wurde. Warum soll ich mir das wieder anhören? Ich musste echt davon umkehren, weil ich gesehen habe, die Verhaltensweise gibt dieser Isabel den Sieg. Aber Gott ist Gott und hat auch für uns ja aufgeschrieben, dann einen Mann ins Rennen gebracht, der mit der Isabel dann abgerechnet hat. Und das zeigt uns, wie wir dann mit diesem Geist umgehen werden. Nämlich der Jehu. Jehu war dann König etwas später. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin darüber begeistert. Das ist ja der, von dem geschrieben steht, dass er so einen außergewöhnlichen Vorstil hatte mit dem Streitwagen. Also man konnte von Weitem sehen, dass es Jehu ist, der da fährt. Das finde ich irgendwie absolut stark. Der eine mit 12 gespannten Ochsen. Ich lese uns mal vor 2. Könige 9, ab 14. Weil ich denke, das sind doch nicht so die Passagen, die wir so aus dem Kopf wissen. 2. Könige 9, 14. So stiftete Jehu, der Sohn Josaphats, des Sohnes Nimschis, eine Verschwörung gegen Joram an. Joram aber hatte Wache gehalten bei Ramoth in Gilead, er und ganz Israel wegen Hazaels, des Königs von Aram. Dann Vers 16, und Jehu bestieg den Wagen und fuhr nach Jezreel, denn dort lag Joram krank und der Hausherr, der König von Juda, war hinabgezogen, um Joram zu besuchen. Und der Wächter stand auf dem Turm in Jezreel und sah die Schar Jehus, wie er herankam und sagte, ich sehe eine Schar. Da sagte Joram, nimm einen Reiter und sende ihnen entgegen und er soll sagen, ist Friede. Da zog der Berittene ihm entgegen und sagte, so spricht der König, ist Friede. Jehu sagte, was kümmert es dich, ob Friede ist, wende um mir nach. Also dieser Geist agiert ab und an dann mit Beschwichtigung, es ist Frieden. Ich weiß nicht, ob wir uns erinnern, wir hatten mal vor langer Zeit hier eine Gebetszeit und es ging um Buße tun und wir haben auch Buße getan. Das war auch echt, das war vom Heiligen Geist, der ganze Fluss ging dahin. Und wir waren ganz klar dabei, Buße zu tun und Sünden zu bekennen. Weil das dran war, weil das vom Geist war und da war totale Einheit. Und dann steht jemand auf und prophezeit, der Herr ist gut, es ist alles in Ordnung, Frieden, macht euch keine Gedanken. Was wirklich in dem Moment war wie eine 180-Grad Kehrtwendung. In dem Moment die Führung des Geistes gestoppt, fast zerstört. Anzeichen dieser Geistes immer gegen Buße. Friede, hab nur Frieden, es ist alles gut. Wenn der Geist Gottes einen Finger wo drauf legt, dann drückt uns das manchmal. Und ich denke, wir alle haben die Erfahrung gemacht, dass uns der Geist Gottes wirklich unter Druck bringen kann. Und das tut er, weil er uns liebt. Und wir sollten uns davor hüten, dann dafür Menschen anzugreifen. In letzter Zeit oft gehört, in der Gemeinde ist so ein Druck. Wenn du in massiver Sünde lebst und hier nicht unter Druck kommst, dann machen wir als Leitung definitiv was verkehrt. Also solange das noch der Fall ist, dass man in bewusster, extremer Sünde lebt und hier unter Druck kommt, bin ich absolut beruhigt. Lob und Dank, dann sind noch die Grundfesten in Ordnung. Ist Friede? Und die Antwort von Jehu, hier geht's überhaupt nicht um Frieden, mir nach, jetzt die Richtung, die von Gott angegeben ist. Keine langen Erklärungen, klare Ansage, wo es hingeht. Der Bote ist bis zu ihnen gekommen, kehrt aber nicht zurück. Da sandte er einen zweiten Berittenen. Da kommt zu ihnen und sagte, so spricht der König, ist es Friede? Jehu sagte, was kümmert es dich, ob Friede ist? Wende um mir nach. Und der Wächter berichtete, er ist bis zu ihnen gekommen, kehrt aber nicht zurück. Und das Fahren gleicht dem Fahren Jehus. Absolut. Des Sohnes Nimschis, denn er fährt wie in Raserei. Also hier haben wir noch viele Lektionen vor uns, die wir lernen werden. Wenn wir geistliche Festungen angreifen, müssen wir noch in viel mehr Hingabe und Leidenschaft und auch Hass auf diese Festungen kommen. Wir sind, was das angeht, viel zu lieb und viel zu brav. Der Jehu wusste hier, worum es geht, und er war in Raserei. Ich habe heute früh in der Passage gelesen, dass Paulus nach Athen kam, und das war ja eigentlich deshalb, weil er in der Stadt zuvor, haben die schon wieder aufgewiegelt gegen ihn, und diese Gemeinde dort hat ihn dann alleine zum Meer hingeschickt, weil er wirklich wieder in Lebensgefahr war. Weil die Juden auch dahin kommen, um die Leute, die erst das Evangelium angenommen hatten, wieder aufzuwiegeln. Und Paulus kommt allein nach Athen, und da stand, und sein Geist in ihm wurde erregt wegen der vielen Götzen. Ich denke, das ist sehr mild formuliert. Ich kann ungefähr nachvollziehen, was Paulus für einen Zorn empfunden haben muss, in Athen zu stehen und die ganzen Götzen zu sehen. Und das ist dasselbe hier. Davor wie in Raserei. Wenn wir gegen solche Festungen kommen, dann geht da noch was ganz anderes los in Zukunft als bisher. Und das wird kommen. Der Herr wird uns dahin bringen. Da sagte Joram, spannt an, und man spannte seinen Wagen an, und Joram, der König von Israel, und Ahasa, der König von Juda, zogen aus, jeder auf seinem Wagen. Sie zogen aus, Jehu entgegen, und trafen ihn auf dem Feld Nabots des Jezreeliters. Interessant. Die treffen sich auf dem Nabot sein Grundstück. Und es geschah, als Joram den Jehu sah, sagt er, ist es Friede, Jehu? Er aber sagte, was, Friede? Bei den vielen Hurereien deiner Mutter Isabel und ihren vielen Zaubereien? Wie kann denn da Friede sein? Immer im falschen Moment kommt die Isabel mit Frieden. Sie ist ununterbrochen dabei zu entzweien, Beziehungen zu zerstören, ununterbrochen. Aber wenn das mal angefasst wird, dann kommt sie mit Frieden. Wie kann Frieden sein bei den Hurereien deiner Mutter? Wie geht das? Wie soll das gehen? Jehu, absolut klar. Und es geschah, als Joram den... Da wachte Joram, kehrt und floh und sagte zu Ahasa, Verrat, Ahasa. Jehu aber nahm seinen Bogen zur Hand und traf Joram zwischen die Schulterblätter, so dass der Pfeil ihm durchs Herz fuhr und er brach in seinem Wagen zusammen. Und Jehu sagte zu seinem Offizier, Bidkar, nimm ihn und wirf ihn auf das Feldstück des Jezreeliters Nabot. Denn denk daran, wie ich und du zweispännisch hinter seinem Vater herfuhren und der Herr diesen Ausspruch über ihn tat. Wenn ich das Blut Nabots und das Blut seiner Söhne gestern nicht gesehen habe, spricht der Herr, ich werde es dir vergelten auf diesem Feld, spricht der Herr. Und nun nimm ihn auf, wirf ihn auf das Feld nach dem Wort des Herrn. Als Ahasa, der König von Juda, das sah, floh er in Richtung Bet-Gan. Jehu aber jagte ihm nach und sagte auch ihn. Und man verwundete ihn auf dem Wagen beim Anstieg von Gur, das bei Jibleam liegt, und er floh nach Megiddo und starb dort. Und seine Knechte führten ihn auf einem Wagen nach Jerusalem, und sie begruben ihn in seinem Grab bei seinen Vätern in der Stadt Davids. Und im 11. Jahr Jorams, des Sohnes Ahabs, war Ahasa König geworden über Juda. Also Joram und Ahasa waren die Nachkommen von Ahab und Isabel. Und Jehu kam nach Jezreel, und als Isabel es hörte, belegte sie ihre Augen mit Schminke und schmückte ihr Haupt und schaute zum Fenster hinaus. Ich glaube, dass dieser Geist massiv arbeitet über unreine Sexualität, über sexuelle Verführung. Ich glaube, das ist der Grund dafür, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo Pornografie immer salonfähiger wird und sich durch alle möglichen Arten von Medien zieht. Und das ist die Art und Weise, wie dieser Geist wirkt. Ich glaube, wie wir schon immer gesagt haben, diese drei Grundgebiete, wo wir angegriffen werden vom Feind, ist auf dem Gebiet von Geld, Sexualität und Macht. Und die Isabel wittert hier, warum der Jehu kommt, und sie legt sich Schminke auf und versucht, auf ihren Weg wieder die Dinge zu beeinflussen. Ich glaube, dass das eine Warnung ist vorrangig an uns Männer, dass wir, wenn wir im Bereich von Sexualität nicht sauber sind, dass wir das neu in Angriff nehmen. Dass wir nicht weiter unter der stoischen Verdammnis bleiben dafür, sondern dass wir anfangen, dafür Buße zu tun und da rauskommen. Und ich will euch das offen bekennen, dass ich selber in dem Bereich nicht sauber war in den letzten Monaten. Also ich habe jetzt nicht mit einer anderen Frau irgendwie die Ehe gebrochen, aber ich habe mir Bilder im Internet angeschaut, die man sich nicht anschauen darf. Und das ist ein Bereich, wo ich schwach bin und wo ich Dinge getan habe. Und der Weg daraus ist, wenn ihr verheiratet seid, das sofort eurer Frau zu erzählen. Das muss sofort ans Licht, weil daraus Bindungen entstehen. Pornografie führt in Bindungen. Und das sind suchtartige Bindungen, schlimmer wie Drogen oder Alkohol. Und ich glaube, dass Gott da irgendwie Wert drauf legt. Ich will das vor euch bekennen, weil ich glaube, dass ich da ein Stück Mitverantwortung habe, dass in dem Bereich der Teufel eindringen konnte in die Gemeinde. Ich weiß es von niemand und ich will auch nicht irgendjemand was unterstellen, aber ich glaube, dass wir Männer hier, die zur FCG Zwickau gehören, in dem Bereich Probleme haben. Und das hat was mit mir zu tun, weil ich als Ältester das erlaubt habe. Und Gott hat mich da extrem überführt, weil ich selber lehre, dass der Bereich, wo die geistliche Leitung nicht Sünde aus ihrem Leben ausmerzt, ist offen bei den Menschen, denen sie anvertraut sind. Dort, wo in dem Leben der geistlichen Leiter die Dinge klar sind, ist Schutz da für all die Menschen, die dieser Leitung auch anvertraut sind. Aber dort, wo die geistliche Leitung Sünde nicht bekämpft und nicht mit Dingen umgeht, wie es das Wort sagt, ist dieser Schutz eben nicht da. Und der Feind kann eindringen in diese Gruppe, die unter dieser Autorität ist. Und das möchte ich vor euch bekennen und da euch um Vergebung bitten. Da war ich selber nachlässig, habe gedacht, ich kann mir das erlauben über manche Strecken, weil das ja keiner sieht und keiner weiß. Aber als ich an diese Stelle kam, dass die Isabel hier die Schminke auflegt, da dachte ich, oha. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, und es ist auch so in einem Buch beschrieben, sehr gutes Buch von Frenchy Payne, Geistlicher Kampf auf 3 Ebenen, haben wir ja vor Jahren schon empfohlen. Da gibt es ein Kapitel über diesen Geist, müsst ihr unbedingt lesen. Ein Ergebnis, wenn man da drinnen hängt, bist du unter kontinuierlicher Verdammnis. Du bist ständig leicht schaumgebremst. Du kannst immer noch beten, du kannst immer noch alles machen, was man so macht. Wir sind ja da auch jahrelang trainiert. Das geht schon alles noch. Und das mag auch niemand gleich. Aber in dir drinnen bist du ununterbrochen unter irgendeiner Verdammnis. Und die geht auch nicht einfach so weg. Also ich habe damit angefangen, das meiner Frau zu erzählen. Und wir haben da zusammen gebetet und haben beschlossen, wir werden den Krieg dagegen aufnehmen. Und ich will da absolut sauber sein und ich will da raus. Und das bin ich jetzt seit ein paar Wochen auch. Gott sei Dank. Aber das war irgendwie ein wichtiges Ding für mich. Und ich möchte euch Männer da ermutigen, bitte fasst dieses Thema an. Wenn ihr auf dem Gebiet, wenn ihr Pornografie euch anschaut, wenn ihr in irgendeiner Weise dort nicht sauber seid, wir wissen das selber ganz genau, oder eine andere Sünde, dass wir in Gedanken uns in Fantasien hineinbegeben, die dann wie zu Tagträumen ausarten. Dieser Bereich, wenn uns dort die Isabel hat, sind wir keine Männer mehr. Wir verlieren jegliche Macht und Autorität. Alles wird dann schwierig und schwer. Alles wird dann Krampf. Alles wird dann enorm anstrengend. Ich bin heute sogar der Überzeugung, wenn wir in dem Bereich nicht sauber sind, zieht das finanzielle Probleme nach sich. Ich kann das noch nicht anhand der Schrift belegen. Ich habe da so eine Stelle in Sprüchen im Blick, aber das habe ich noch nicht bis zu Ende gedacht. Ich glaube, da gibt es einen Zusammenhang zwischen sexueller Reinheit und finanziellen Wohlergehen. Ich glaube, dass die Isabel so wirkt, dieser Geist, dass er uns dort gerne fängt. Und wenn er das geschafft hat, zieht das echt materielle Armut nach sich. Also ich bitte euch, fasst dieses Thema an. Lasst es nicht einfach laufen. Bleibt nicht zur Wand gedreht liegen. Fasst das an. Bekennt das euren Frauen als allererstes. Sobald das dort am Licht ist, hat es schon nur noch die halbe Kraft. Und dann verpflichtet euch und setzt euch da selber Regeln, und bringt das in Ordnung. Möchte das nicht als eine übelste Drohung auf uns niederrasseln lassen. Ich selber war in diesem Bereich in Sünde. Aber was wäre, wenn der Verlauf unseres Webbrowsers hier als PowerPoint-Präsentation erscheinen würde? Bitte fasst das an. Wenn wir diesen Geist besiegen wollen, der definitiv zum Ziel hat, unsere Gemeinde zu zerstören, der uns hier ausradieren will, und das können wir auch sehen anhand der ganzen Immobilienfrage, dass dieser Geist wirkt. Wenn wir diesen Geist in die Knie zwingen wollen, und das werden wir, müssen wir in dem Bereich uns bewegen. Natürlich sollte es Frauen unter uns betreffen, sind die auch gerufen dazu, umzukehren und dort in Reinheit zu kommen. Also bitte vergib mir das, wo ich da nicht klar war, wo ich dachte, ich kann mir das leisten. Hab dann erkannt, dass es auch meiner Frau gegenüber eine echte Beleidigung ist und eine echte Kränkung. Und aber da hat mir das vergeben und ich bin total froh, dass das jetzt erstmal weg ist. Und ich habe mir fest vorgenommen, diesen Kampf auch in Zukunft zu gewinnen. Bitte fasst das an. Wenn wir in dem Bereich nicht in Reinheit kommen, können wir diese Festung nicht zum Einsturz bringen. Aber das würde bedeuten, dass wir fortgesetzt in solchen Auseinandersetzungen sind, wie wir in den letzten Monaten waren. Und letzten Endes verantworten wir dann alle, dass weiterhin Leute unsere Gemeinde verlassen, weil das ist das Ergebnis von diesem Geist. Also es geht hier nicht vordergründig um andere Menschen oder dass die jetzt schlecht sind oder böse oder gut. Ich möchte, dass wir das Bild sehen, in welchem Konflikt wir uns bewegen. Der Herr hat uns hier als Gemeinde gesetzt, hat uns eine Stimme gegeben. Wir haben es jetzt gesehen, der Christian hat die Mail auch rumgeschickt. Fast 250.000 Downloads von Predigten. Gemeindegründungen finden statt, rein aufgrund unserer Website, ohne dass wir jemals da waren. Der Herr hat uns da eine Stimme gegeben. Der Geist von Elia wirkt hier mit uns und durch uns. Und das wird noch viel, viel mehr werden. Und Isabel ist auf dem Plan, uns hier wirklich auszuradieren. Und wir müssen in diesen Konflikt jetzt wahrnehmen, dass er stattfindet und uns nicht in die Ecke setzen, ach, ich bin so klein, ach nee, das ist mir zu groß, nee, das soll mal lieber der und lieber die. Wir alle sind da gefragt. Und der erste Schritt, lasst uns unser eigenes Zeug da in Ordnung bringen. Also für mich ist das jetzt total klar, wie die Isabel uns Männer da gerne fängt. Belegte ihre Augen mit Schminke und schmückte ihr Haupt und schaute zum Fenster hinaus. Als Jehu ans Tor kam, sagte sie, geht es dir gut, du Simri, der seinen Herrn erschlug? Kommt erstmal eine Drohung. Er erhob sein Gesicht zum Fenster und sagte, wer ist mit mir? Wer? Da blickten 2-3 Hofbeamte zu ihm hinunter. Also Hofbeamte ist ja lieb übersetzt, eigentlich waren es Eunuchen. Das war die korrekte Übersetzung. Und er sagte, stürzt sie hinunter. Und sie stürzten sie hinunter. Und es spritzte von ihrem Blut an die Wand und an die Pferde. Und er zertrat sie. Darauf ging er hinein, aß und trank. Dann sagte er, seht doch nach dieser Verfluchten und begrabt sie, denn sie ist eine Königstochter. Da gingen sie hin, um sie zu begraben. Und sie fanden nichts von ihr, als nur den Schädel und die Füße und die Handteller. Und sie kamen zurück und berichteten es ihm. Da sagte er, das ist das Wort des Herrn, das er durch seinen Knecht Elia, den Tisch bitter geredet hat. Auf dem Feld von Jezreel sollen die Hunde das Fleisch Isabels fressen. Und die Leiche Isabels soll auf dem Feld von Jezreel wieder Mist auf dem Acker werden, so dass man nicht mehr sagen kann, das ist Isabel. Ihre Hofbeamten, ihre Eunuchen, die keine Männer mehr waren, Eunuchen sind da doch irgendwie körperlich so umgebaut, dass es keine Männer mehr sind, was eine echte geistliche Symbolik darstellt. Das Ziel von Isabel ist, Männern ihrer Umgebung zu geistlichen Eunuchen zu machen. Zu ihnen kommt der Ruf von Jehu, stürzt sie hinunter und sie tun es. Das heißt, egal wie selber wir vielleicht darin verstrickt sind oder jetzt registrieren, oh meine Güte, mein Leben ist ja echt unter so einem Einfluss, egal wie stark der auch ist, wenn der Ruf Gottes erschallt, bist du in der Lage, sie aus dem Fenster zu stürzen. Lasst uns nicht die Idee haben, ja, die ist so mächtig, was soll ich da tun? Die Isabel ist ja ganz schlimm, da bin ich ja ganz klein. Der Ruf von Jehu kommt, stürzt sie hinunter und sie taten es, obwohl es ihre eigenen Eunuchen waren. Wichtig ist, dass wir erkennen, gegen diesen Geist hilft nur totale Konfrontation und totaler Angriff, totaler Krieg. Hier ist nicht mehr gefragt Frieden und Nachsicht und irgendwie liebevoll. Das ist das Einzige, was hier hilft. Jehu zertrampelt sie mit seinem Pferd. Es ist uns in der Schrift vorhergesagt, dass dieser geistliche Konflikt also am Ende der Zeit stattfinden wird. Es ist eine Frage der Macht, wie wir sehen konnten, auch zwischen Elia und Isebels Priestern oder ihren falschen Propheten. Und der Herr ist mit uns und wohnt hier an diesem Ort und kann und will uns den Sieg darüber geben. Und das ist mir so wichtig, dass wir diesen geistlichen Konflikt sehen. Die letzten Auseinandersetzungen, die wir hatten, wo Familien unsere Gemeinde verlassen haben, liefen exakt nach diesem Muster ab. Leute beschuldigten uns oder Leute aus der Gemeinde, andere, mit den Dingen, die sie selber verkehrt taten, die sie selber verkehrt lebten. Die letzte Auseinandersetzung, man machte sich zum Anwalt und zum Fürsprecher für die Armen, die alle in Not sind und keiner sieht es. Und man wollte den Missstand, den man selber erzeugt hat, in der Jobsgruppe verwalten und am Leben halten. Und als alle anderen sich um Vergebung gebeten hatten für ihre Fehltritte und sich versöhnt hatten, konnte es die Familie nicht aushalten, dass plötzlich Versöhnung da ist. War unerträglich. Da muss jetzt weiter geredet werden, das müssen wir jetzt weiter ausarbeiten, da müssen wir jetzt weiter drüber diskutieren. Der Geist konnte es nicht aushalten, dass Vergebung geschehen war und Konflikt zu Ende. Isebel hasst Buße, hasst Versöhnung. Das ist unser erklärtes Ziel, dass wir diesen Geist besiegen und diese Festung zum Einsturz bringen und dass nicht weiter dieser Geist uns Menschen rauben kann. Das ist das Ziel, dass dieser Geist geht, aber nicht Leute, die Gott hier in eine Gemeinde gepflanzt hat. Und ich denke, dass wir es jetzt vielleicht etwas klarer sehen können. Ich will euch wirklich dazu einladen, studiert diese Passagen in der Schrift. Ihr könnt mit dem Computerprogramm ganz schnell alle Schriftstellen über Isebel auch finden. Schaut euch das an. Das war für mich echt ein Aufwachen, als ich sah, dass Johannes der Täufer nicht mehr wusste, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Erkennen wir, dass da dieser Geist am Werk ist, wenn uns absolute Glaubensgrundlagen flöten gehen, wenn Dinge, die total klar sind, wir plötzlich irgendwie in Frage stellen. Bist du gerettet? Liebt Jesus dich überhaupt? Ist denn das überhaupt wahr, dass Gott dich mag? Stimmt das überhaupt? Das sind absolute Grundfesten, absolute Wahrheiten. Ich glaube, dass es eine Gemeinde auszeichnet, wenn sie in der Lage ist, mit derartigen Attacken so umzugehen, wie es das Wort sagt. Ich denke nicht, dass die Zielstellung ist, dass wir dann ein für alle Mal irgendwie das Thema beendet haben und dann Ruhe herrscht. Das glaube ich nicht. Dieser Konflikt wird fortwährend dauern bis zu dem Tag, wo Jesus kommt. Und das ist vorhergesagt, dass der Geist des Elia ausgegossen wird in den letzten Tagen. Und das hat etwas damit zu tun, dass aus der Gemeinde ein mächtiger Ruf erschallen wird, in die Gesellschaft hinein, kehrt um und tut Buße. Und das wird ein Ruf sein, der gehört wird. Menschen werden umkehren und werden Buße tun. Aber die Isebel will dafür sorgen, dass eine Gemeinde gar nicht erst in die Position kommt. Dass der Ruf gar nicht erst erschallt. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Wir hatten lange Zeit sehr starke Zeiten in unseren Anbetungsgottesdiensten, wo wir wirklich Land eingenommen haben und wo wir Festungen angegangen sind in unserer Region, in unserem Freistaat, in Deutschland. Könnt ihr euch sicher erinnern. Ist euch aufgefallen, dass wir über die letzten Monate in den Anbetungsgottesdiensten, bis auf den letzten jetzt, kaum noch in diese Richtung agiert haben, dass da kein Gebet mehr in die Richtung lief, dass kein Ruf mehr Gebet von hier nach draußen erklungen ist, dass kein Ruf geschallt hat, Verlorene zu retten oder Menschen aus religiösen Gefängnissen zu rufen? Das über Monate hat es nicht mal stattgefunden. Das war ein Produkt von diesem Geist, diese Dauerbedrückung aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, ein wesentlicher Teil hat etwas zu tun mit dem Bereich Sexualität und sexueller Reinheit. Ein wesentlicher Teil hat damit zu tun. Und wenn wir in diesem Bereich nicht sauber leben, wir können nicht sonder früh einfach umschalten und uns dann einfach mal freuen. Auch wenn wir sagen, das steht in der Bibel, das ist ein Gebot, Paulus sagt, freut euch, also freut euch jetzt. Funktioniert nicht. Also ich finde es erstaunlich, weil wir haben seitdem einige Wunder erlebt, die ich echt für mich darauf zurückführe, wo ich da auch konkret in Bereichen umgekehrt bin und Buße getan habe und Sünde bekannt habe, dass da sofort in bestimmten Bereichen Freisetzung kommt und Wunder geschehen. Sofort. Mir ist jetzt erst aufgefallen, dass ich eine lange Zeit hatte, wo ich nicht mehr so diese kleinen, vielen, schnellen Gebetserhörungen erlebt habe, wie ich das eigentlich früher gewohnt war. Und jetzt, wo wir zusammen verreist waren, meine Frau und ich, waren da auf dem Boot, hatten auch wieder einen Sturm. Es ist unglaublich. Jedes Mal, wenn ich auf dem Wasser bin, es war Windstärke 6 auf der Müritz. Einen Tag später habe ich dann gelesen, dass die Berufsschifffahrt eingestellt war. Wir sind gefahren. Aber wir hatten so viel Angst, dass wir anfingen, laut zu beten. Wirklich. Müritz ist zwar bloß ein Binnensee, aber wenn du das dann selber erlebst, ist es irgendwie so eine Art Atlantischer Ozean. Es war echt krass. Was ich erzählen wollte, wir waren dann an Land und haben ein paar Pilze gesammelt, weil es stehen ja wirklich Mengen von Pilzen herum. Und das waren aber alles welche, die ich nicht kannte, und da haben wir die auch nicht mitgenommen. Und dann hat man ein paar wenige Essbare gefunden und ich sag so, Herr, eigentlich noch 2 gute Pilze wären gut, dann hätten wir eine Mahlzeit. 1, 2. Ich habe das gerade ausgesprochen, stehe vor so einem Hügel, da standen 2 essbare Pilze und wir hatten unsere Mahlzeit. Sowas habe ich lange nicht mehr erlebt. Das ist jetzt irgendwie schlagartig wieder da, dass Gott solche kleinen Dinge inszeniert. Ich meine, wenn wir die Pilze nicht gekriegt hätten, hätte ich auch nicht geweint. Aber irgendwie war das für mich krass. Ich sag noch so, Herr, noch 2 essbare Pilze wären gut, und ich stehe direkt davor, 2 essbare Pilze, fertig. Optimal. Haben dann sehr gebetet, dass im nächsten Früh nicht mal so viel Wind ist, weil wir mussten dann zurück zu unserem Ausgangshafen. Und es war etwas weniger Wind, aber immer noch so, dass die Wellen vorne übers Bug kommen. Ich bin schön froh, dass ich doch wieder hier bin jetzt. Also ich weiß nicht, das mit dem Wasser, Also mir ist deutlich geworden, weil du das sagst, dass die Jünger so geschrien haben in dem Boot. Ich meine, da waren Fischer dabei und die haben bestimmt schon einige Stürme erlebt. Der Petrus ist garantiert im Betrieb seines Vaters groß geworden. Der hat als Kind schon Stürme erlebt. Wenn der dann schon vor Angst schreit, dann war das echt grausam. Und Jesus steht auf, stillt den Sturm. Absolut. Also wir haben sehr gebetet und ich glaube auch wirklich, dass der Herr uns da geholfen hat, weil wir hatten so ein Hausboot, was für holländische Krachten gebaut ist. Und da hast du solche Wellen. Und auf den Wellen auf der Müritz, da war meine Schiffsschraube und mein Ruder hinten immer in der Luft. Und das heißt, du fährst nicht dorthin, wo du willst, sondern wo der Wind hinweht. Und das ist wirklich nicht mal lustig. Ja, also ich kann die Jünger jetzt noch besser verstehen. Aber Gott hat uns da geholfen, preis den Herrn. Okay, ich denke, vielleicht bis hierher, ich glaube, dass ich noch später mal konkretere Dinge nachreiche, die uns noch mehr diesen geistlichen Zusammenhang aus dem Wort in Verbindung bringen mit unserem alltäglichen Leben, dass wir da noch besser in die Praxis hinein eine Verbindung haben. Aber ich möchte schon mal empfehlen, wer gerne liest, Geistlicher Kampf auf 3 Ebenen von Francis Frenchy Payne. Das ist ein ziemlich altes Buch, da gibt es jetzt auch verschiedene Cover davon, weil das sehr viele Auflagen hatte. Da gibt es ein kurzes Kapitel von vielleicht 20, 25 Seiten. Lest dieses Kapitel, das ist wirklich gut. Und ich bitte euch, ich rufe euch dazu auf, bewegt euch zuerst, wo ihr in eurem eigenen Leben seht, wo ihr diesem Geist Raum gegeben habt, und kehrt davon um und tut Buße. Bekennt das, bringt das ans Licht und kehrt davon um. damit wir in Autorität kommen, die Festung als solche anzugreifen und zu Fall zu bringen. Wir sind nicht mal bereit, als Älteste hinzunehmen, dass uns diese geistliche Macht Menschen raubt. Das muss aufhören. Und ich bin dem Heiligen Geist sehr dankbar, weil ich über Monate im Dunkeln tappte, was eigentlich tatsächlich abläuft. Irgendwie wusste ich, dass hinter den Kulissen da noch andere Sachen ablaufen. Und ich bin so froh, das jetzt klarer sehen zu können. Bin so froh darüber. Heiliger Geist, ich will dir danken dafür, dass du da bist und dass du selber uns als Gemeinde hier hergestellt hast, uns gegründet hast, uns baust und auch weiter bauen wirst. Jesus, wir bekennen das neu, dass du unser Haupt bist und dass wir an dir hängen und dass wir da sind hier zu deiner Ehre, dass du hier eine Wohnung haben sollst und haben kannst, dass du hier unter uns wohnst, mit deiner Nähe, mit deiner Gegenwart, mit deiner Freundlichkeit, mit all deinem überwältigenden, wunderbaren Wesen. Und das bitte ich dich, Heiliger Geist, dass wir alle das jetzt vernehmen können, dass dieser Ruf von dir ausgeht, dass wir wirklich umkehren, wo wir feststellen, dass wir uns da wie Ahab oder Isabel benommen haben, wo wir selber in unserem Leben solche Einflüsse erlaubt haben. Ich bitte dich, Heiliger Geist, wirke weiter bei uns allen, damit wir den Sieg davontragen, damit wir diese Macht zu Fall bringen, die uns als Gemeinde hier vernichten will. Herr, ich bete, dass du in allen Bereichen wirksam bist und dass wir Schritt für Schritt vorankommen. Ich bete um deine Leitung, Heiliger Geist, dass du unsere Gebete vereinst, dass du unsere aller Gebete zusammenbündelst, dass wir wirksam Schläge ausüben können gegen die Finsternis. Bete darum, dass du uns hineinbringst, dass wir in diesem geistlichen Konflikt wissen, was wir tun und dass wir den Feind treffen, dass wir ihn vernichten. Binde im Namen Jesu jede Form von Angst, die da kommen will, um uns zurückzuhalten oder zu lähmen. Ich binde im Namen Jesu die ganze Einschüchterung, die von dem Geist der Isabel ausgeht. Ich binde das im Namen Jesu. Wir fürchten uns vor dem lebendigen Gott. Wir gehören ihm. Und das Wort Gottes sagt, wenn Gott mit uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Und ich bete, Heiliger Geist, überführe uns dort, wo wir selber dem Raum gegeben haben, dass wir da in Ordnung kommen, dass wir da in Reinheit kommen. Bitte, Heiliger Geist, tu dein Werk. Herr, ich bete darum, dass du, wo das uns Männer betrifft, wo wir auf sexuellem Gebiet nicht sauber sind, ich bete, Heiliger Geist, dass du jedem von uns dort weiter daran erinnerst und nicht in Ruhe lässt, bis wir da uns bewegt haben. Oder wo wir passiv waren, oder wo wir uns benommen haben wie Ahab. Ich will was haben, das habe ich nicht gekriegt, das drehe ich mich zur Wand. Wo wir mit Trotz und mit Rückzug andere um uns herum unter Druck setzen und versuchen, etwas zu erreichen. Bete darum, Heiliger Geist, bring das ans Licht, dass das weggetan werden kann. Dass dein Blut uns reinigt, dass dein Blut uns frei macht. Bete darum, dass diese fortwährende Decke der Verdammnis reißt, wenn wir in Reinheit kommen, Herr. Tu dein gutes Werk, Jesus. Ich danke dir, du bist mit uns. Ich danke dir, dass du über diesen Kräften gesiegt hast und dass du dich freust, wenn wir Isabel nicht gewähren lassen, nicht in unserem Leben, nicht in unseren Familien, nicht in unserer Gemeinde. Und wir wollen diese Schliche erkennen. Wir wollen die falschen Sachen als falsch sehen können. Danke dafür, Jesus, dass du unser König bist, dass wir nicht von irgendjemand abhängig sind, außer von dir, Herr. Ehre sei dir dafür. Amen.